Digitales Dilemma, wie KI Wissenschaft und Hochschule verändert. Folge 5.
Stimmgeflüster. Irgendwo klackt eine Tastatur. Jemand blättert durch ein Buch, während im Hintergrund Leute sich austauschen. Leiser Teams-Call-Klingel im Hintergrund. Es klingt wie Bibliothek, Coworking Space und Café zugleich. Ein hybrider Lernraum, in der Konzentration und Begegnung ineinander fließen. Ein Raum, der bereits erzählt, worum es heute geht. Mein Name ist Halina Prohl und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über neues Lernen und Lehren. In offenen Lehr- und Lernräumen, über Konzepte, Erfahrungen und Perspektiven, die Bildung und den Raum neu denken. Dabei könnt ihr euch unter anderem auf Gespräche mit einer Expertin über das Thema freuen. Schön, dass ihr zuhört. Heute begrüßen wir Frau Professorin Christine Gläser von der HAW Hamburg. Sie ist Expertin für Informationsdienstleistung und digitale Publikationsprozesse und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Frage, wie zukunftsfähige Lernräume an Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken und Hochschulen aussehen. Als Leiterin des Projekts Hybride Lernräume und Teil des Expertisekomitees für das Projekt Baltic Urban Knowledge Hubs bringt sie dafür eine besondere Perspektive mit. Sie verbindet Forschung, Praxis und partizipative Lernraumgestaltung. In Workshops und Publikationen zeigt sie, warum Lernraumentwicklung mehr ist als Architektur, nämlich ein Prozess, in dem viele Stimmen zusammenkommen und in dem Lernraumentwicklerinnen eine zentrale Rolle als Transformationsbegleiter einnehmen. Mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wie offene und hybride Lernumgebungen entstehen, welche Kompetenzen sie erfordern und wie Hochschulen Räume gestalten können, die Studierende wirklich unterstützen. Herzlich willkommen, Christine Gläser.
Ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf und ein bisschen was zu dem Thema, zu einem meiner Herzensthemen erzählen kann.
Das ist schön. Und zwar, der Ausgangspunkt ist der 3. März 2020. Die WHO erklärt Corona zur Pandemie. Studierende, unter anderem wir, müssen hybrid lernen und machen Online-Uni. Die Einstiegsfrage, wie sieht für Sie der Lernraum der Zukunft aus?
Ja. Jetzt habe ich gerade dieses Corona-Bild vor Augen und dachte, ja, das war ja quasi eigentlich noch nicht mal eine Hybrid-Situation, das war ja eine rein virtuelle Situation, in die wir dann direkt rein digital, virtuell, in die wir katapultiert wurden. Das war ja aus unterschiedlichen Gründen sehr gewöhnungsbedürftig, weil wir mit einigen Tools noch gar nicht so vertraut waren, auch über Aspekte der Didaktik vor allen Dingen im digitalen Raum noch gar nicht so vorher so intensiv nachgedacht haben. Also mal abgesehen von denen, die schon lange E-Learning vielleicht gemacht haben. Also das ist für mich auf jeden Fall nicht die Zukunft. Wenn ich an die Zukunft denke, dann ist das tatsächlich eine gute Mischung. Eine gute Mischung aus komfortablen virtuellen Szenarios und wirklich sehr intensiven Präsenzphasen im physischen Raum. Weil ich nach wie vor denke, und ich glaube, das ist auch ein Effekt oder ein Learning aus der Corona-Zeit, dass das physische und das analoge Zusammentreffen und das Lernen im physischen Raum miteinander, also nicht nur alleine, sondern vor allen Dingen auch dann zusammen mit anderen Kommilitoninnen und der Lehrperson, dass das eine andere Qualität ist.
Ja, dann sind wir auch schon bei der Frage, welche Anforderungen ergeben sich durch die Veränderung des klassischen Frontunterrichts für die Gestaltung neuer, moderner Lernräume?
Ja, das ist auch wirklich der entscheidende Punkt, dass es gar nicht so sehr darum geht, wenn wir über Lernräume oder ja in Bildungsszenarien jetzt in der Hochschule nachdenken, dass es gar nicht so sehr darum geht, was ist der Raum, was sind die Tools, was ist die Technik, die wir brauchen, sondern eher, was ist eigentlich die didaktische Idee? Und was wollen wir, wie wollen wir wirklich das Lernen unterstützen an der Stelle als ich ja in der Rolle als Lehrperson oder als Lehrende in der Regel? Und an der Stelle es ist für mich tatsächlich diese Abkehr von der Frontallehre wirklich was sehr Wichtiges, dass es darum geht, zu aktivieren, zu unterstützen, projektartig zu lernen, ne? Dass die Studierenden in diese Rolle kommen, wirklich auch selbstverantwortlich dann eben Lernprozesse zu gestalten. Also im Zusammenhang mit Projekten, das erleben Sie ja gerade auch, ist das wirklich die größte Chance eigentlich, ne? Sehr, sehr selbstständig zu lernen und sehr selbstbestimmt auch zu lernen. Also eine gute Mischung. Ne? Natürlich muss es immer Input geben, Inputphasen. Aber auf jeden Fall spielt die aktivierende Lehre eine zunehmend größere Rolle.
Genau, Sie haben gerade eben die Lernende angesprochen. Und zwar, welche Kompetenzen benötigen Lernende genau, um dem gerecht zu werden?
Die Lernenden?
Die Lehrenden.
Die Lehrenden. Die Lernenden sollen ja, genau, bei denen, die sollen ja vor allen Dingen unterstützt werden, ihre Kompetenzen aufzubauen. Die Lehrenden, da ist es tatsächlich diese Mischung aus, das ist eigentlich für mich so, und ich habe so ein Dreieck vor Augen, wie so oft, eine Visualisierung, dass es darum geht, sich zu überlegen, was ist die didaktische Idee. Das heißt also, die didaktischen Kompetenzen auch immer wieder zu aktualisieren und weiterzuentwickeln. Was ist technologisch wichtig? Das heißt, sich auch mit entsprechenden Tools, Technologien und Werkzeugen auszukennen, digitale Kompetenzen zu entwickeln und in gewisser Weise auch eine Raumkompetenz. Raum ist ja ein Begriff, wie gesagt, der kann virtuell abgebildet sein, der kann physisch abgebildet sein und sich da auch entsprechend zu überlegen, wie ist ein Raumszenario am besten gewählt, um jetzt zum Beispiel eine Mischung zwischen frontal, also input-orientiertem Lehren und aktivierendem Selbststudium hinzubekommen. Das ist etwas, was man sich ja auch vorher überlegen muss. Also wie inszeniere ich das, wie so ein kleines Theaterstück fast? Wie sieht das Storyboard aus? Das heißt, ja, eine Raumkompetenz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich sich auch zu überlegen, in welchem Raum kann ich das dann wie abbilden, was ich vorhabe.
Das klingt sehr interessant. Und in dem Kontext haben wir immer wieder Experimentierräume gelesen. Und zwar, warum entstehen an Hochschulen derzeit Lernlabore, Pop-up-Flächen und offene Lernzonen? Was unterscheidet diese Räume von klassischen Lernräumen?
Ja, das ist tatsächlich vor allen Dingen der Aspekt der Flexibilität. Also tatsächlich, wenn man sich überlegt, die Hörsäle, das ist jetzt, glaube ich, für mich immer so das heftigste Szenario in dem Zusammenhang. Also wenn dass da die Sitzreihen sozusagen festgeschraubt sind und man eigentlich nichts verändern kann, kaum Bewegungsfreiheit hat, das ist so etwas, wo überhaupt gar keine Flexibilität da ist. Und es gibt natürlich in normalen Seminarräumen Stühle und Tische, die man beiseite stellen kann. Aber es gibt natürlich auch wirklich vieles mehr, dass das Mobiliar, die Ausstattung in dem Raum dazu einlädt, wirklich flexibel zu wechseln zwischen verschiedenen Lehrsituationen. Also insofern ist dieses Ausprobieren, was passt denn eigentlich jetzt am besten für diese Lehrphase oder Lernphase, die sich daran anschließt, ist wirklich davon abhängig, dass man Mobiliar hat, was flexibel ist, dass man von Grund auf einen Raum hat, der es zulässt, dass man etwas verändern kann, also auch eine Größe hat, die dazu einlädt, dass man zum Beispiel damit davon ausgeht, dass man die Wand mit berücksichtigen kann. Also wenn man jetzt gerade mal also irgendwas ein Brainstorming macht, dass man, klar kann man Pinnwände nehmen, aber na, dass die Wand zum Beispiel auch dazu einlädt, sie zu beschreiben oder sie als Präsentationsfläche auch zu nutzen. Das sind, glaube ich, wichtige, dass man verschiedene Lernszenarien ausprobieren kann und Flexibilität und die Anpassbarkeit von Ausstattung, Technik und Mobiliar ist dazu ein Schlüssel.
Welche Erkenntnisse liefern kurzfristige Pilotprojekte oder Zwischennutzungen für die langfristige Campusgestaltung?
Ja, ich muss jetzt gerade überlegen. Wir haben ja einen Experimentierraum in der Fakultät, also ehemals Fakultät Wirtschaft und Soziales. Da war vor allen Dingen auch der Gedanke, also den haben wir dort umgesetzt im Rahmen eines Projektes Hybride Lernräume. Da war vor allen Dingen der Punkt oder das Ziel, auch die Verbindung zwischen formalem Lernen, also formalen der Situation im Seminarraum zum Beispiel, das zu verbinden dann eben mit dem Selbststudium oder mit den Phasen des Selbststudiums. Ich muss gestehen, dass wir diese Evaluation, die ist auf jeden Fall notwendig, das sehe ich als ganz wichtigen Punkt, weil ein Lernraum eigentlich nie fertig ist in der Ausgestaltung. Also gerade diese Evaluation ja, wie gehen die Nutzenden damit um, die Studierenden damit um, wie kommen sie zurecht, wie zufrieden sind sie? Das sind Aspekte natürlich. Das sollte dann natürlich auch dann eventuell zu Weiterentwicklungen führen. Also für diesen Raum, muss ich gestehen, haben wir diese Evaluation projektseitig gar nicht mehr begleiten können, aber im Learning Center, da haben begleitend auch zu dieser Übergangsnutzung, zu dieser Pop-up-Situation schon auch noch weitere Befragungen stattgefunden und Beobachtungen stattgefunden. Also da wurden dann auch Anpassungen oder Veränderungen vorgenommen aufgrund der Rückmeldungen der Studierenden, ne? Dass sie mehr Ruhe brauchten. Es ist erstaunlicherweise ja nicht immer der Punkt, dass man nur lebendig miteinander diskutieren will oder arbeiten will, sondern zum großen Teil auch Ruhe haben will. Das war zum Beispiel eine starke Rückmeldung, und inzwischen sind jetzt auch tatsächlich nochmal weitere Flächen als Stillarbeitsflächen definiert worden. Also kontinuierliche Begleitung und immer wieder auch Evaluation gehört tatsächlich ganz selbstverständlich mit dazu zu der Lernraumentwicklung, weil dieser Prozess eigentlich nicht abgeschlossen ist. Verändern sich auch Bedarfe. In einer Phase war zum Beispiel die Rückmeldung der Studierenden, wir wünschen uns vor allen Dingen ablenkungsfreie Räume, also das bis dahin, dass sie eigentlich keine aufgeregten Farben sich gewünscht haben in den Räumen, sondern eher so beruhigende Töne. Und als der Raum, also bestimmte Teile des Raums dann tatsächlich so gestaltet waren, stellte sich aber eher in der nächsten Nutzergruppe schon wieder ein anderes Gefühl ein. Ne? Also es verändern sich auch Bedürfnisse. Also zum Beispiel die direkt so nach Corona wieder zurückgekommen sind, die hatten, glaube ich, sehr stark das Bedürfnis nach Ruhe und störungsfreiem, das klingt so eigenartig, aber also so wirklich Rückzugsbereiche zu haben, ne? Ohne Ablenkung.
Das klingt sehr interessant, wie sich die Bedürfnisse einfach unterscheiden, aber wir haben jetzt trotzdem noch neue Lernräume, und die sollten ja auch innovativ und nachhaltig sein. Wir haben aber auch Bibliotheken, und zwar die digitalen Bibliotheken, und in dem Raum wird immer wieder neu organisiert und neu eingesetzt. Die klassische Bibliothek verschwindet einfach immer mehr, und können Sie uns aktuelle Beispiele von neuen Nutzungskonzepten da auch nennen?
Da passiert wirklich sehr viel. Also ich bin in einer Arbeitsgruppe der Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen, die sich mit Lernräumen beschäftigen, tauschen sich regelmäßig aus, weil ich tatsächlich letzte Woche gerade in einem Meeting, wo jetzt zum Beispiel die große Universität, LMU in München, dort war ein Kollege aus der Universitätsbibliothek da, der sagte, so, wir bauen eigentlich einen Lernraum nach dem anderen. Ne? Das heißt also, die klassische bestandsorientierte Bibliothek wird da zunehmend ergänzt, ersetzt, weiß ich jetzt nicht, so genau stecke ich nicht drin, aber eben doch auf jeden Fall ergänzt durch Learning Center, die dort eben auch entstehen. Ne? Also das ist schon ein wichtiger Effekt. Freie Platz wird auf jeden Fall so genutzt. Also auch da ist die hybride Bibliothek, so ähnlich wie das hybride Lehren und Lernen, eigentlich ja eher die Zukunftsrichtung, dass man für bestimmte Fachrichtungen nach wie vor auch Bestände, Printbestände eine Rolle spielen, Lehrbücher vielleicht noch eine Rolle spielen, in anderen Bereichen der Bestand eigentlich sehr stark zurückgeht und dann wirklich Flächen völlig umgewidmet werden können oder eben Angebote auch sehr stark virtuell realisiert werden. Ich habe jetzt gerade von einer Universität, der International University, ich weiß nicht, die hat eine rein digitale Bibliothek, da gibt es gar keine Räume mehr, da gibt es auch zum Beispiel Angebote zur Informationskompetenz oder also auch zu KI-Kompetenz, die werden dann nicht in einem Schulungsraum umgesetzt, sondern eben nur noch im virtuellen Raum. Das ist ja auch eine Situation, die für alle eigentlich mittlerweile alltäglich ist. Und das ist ein hohes Maß an Flexibilität. Ne? Also das ist ein hohes Maß. Aber das sind, denke ich, also die rein digitalen Bibliotheken das glaube ich nicht, dass die Zukunft sein werden. Es sind hybride Bibliotheken, also die auf den physischen Bedarf genauso eingehen wie auf den digitalen, virtuellen Bedarf. Und also die Orte, gerade die, also auch öffentliche Bibliotheken zeigen das ja ganz deutlich, die Orte haben mittlerweile wirklich eine hohe Aufenthaltsqualität und eine soziale Funktion, die Menschen zusammenzubringen, zu motivieren, über ja, gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren zum Beispiel oder sich eben jetzt im Hochschulkontext auch entsprechend auszutauschen. Das ist einfach sehr wichtig. Also diese Treffpunkte, die muss es auch weiterhin geben.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch nochmal in dem Text von Ihnen Raumperspektiven wissenschaftliche Bibliotheken 2019 die Entgrenzung des Lehrens. Was ist das genau?
Die Entgrenzung? Das ist sicher, das meint tatsächlich diese Virtualisierung oder Vervielfältigung von Lernorten, dass alles möglich ist. Ne? Und natürlich ist ein wichtiger Aspekt der Flexibilisierung, dass ich mir aussuchen kann, gehe ich in die Veranstaltung oder habe ich die Möglichkeit, vielleicht einfach asynchron mir einen Screencast anzuschauen und kann dann wählen, wo und wann ich das mache. Ne? Also die Möglichkeiten sind da. Für mich ist nur immer wichtig, dass es wirklich eine didaktische Idee gibt, dass es nicht so wahllos ist an der Stelle. Also wir haben viele Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten. Wir haben auch viele hochschulpädagogische Möglichkeiten zur Zeit. Natürlich eigentlich hat sich da einfach sehr viel getan, aber es sollte nicht so ein Gemischtwarenladen sein, so eine Wahllosigkeit sein, sondern es müsste also für die Phasen jetzt zum Beispiel entlang einer Veranstaltung, Lehrveranstaltung, dann schon auch so eine Struktur und einen Plan geben, wann, also in welchen Phasen, welche Medien, welche Orte eine Rolle spielen. Wann ist das Zusammenkommen wichtig? Wann ist der Austausch vor Ort wichtig? Wann kann man sich einfach als Arbeitsgruppe auch quasi als Satellit virtuell treffen? Also ich glaube, das ist wirklich so ein Bedarf der Überlegungen, Bedarf aber auch der flexiblen Anpassung. Da kann man, das kann man voll ausnutzen, was wir haben, das Instrumentarium.
Und haben Sie da auch Erwartungen oder waren Studierenden einfach schon beobachtet? Oder?
Die Erwartung, das merke ich auch immer, wenn zum Beispiel ich nach dem Studiengang gefragt werde, jetzt nach dem Bachelorstudiengang für den Bibliotheks- und Informationsmanagement, für den ich ja lange auch Studienfachberaterin war, dann muss ich denn wirklich vor Ort sein? Ne? Also die Frage ist selbstverständlicher geworden, dass von vornherein eigentlich davon ausgegangen wird, eigentlich ist eine Präsenzanwesenheit gar nicht mehr unbedingt notwendig. Bisher legen wir darauf noch viel Wert. Also es gibt nur einen geringeren Anteil, der eben virtuell konzipiert wird. Aber die Erwartungen sind schon, also das ist, glaube ich, schon ein Aspekt des, auch vielleicht für die Studienentscheidung sogar ausschlaggebend zu fragen und ermitteln, ja, wie viel muss ich eigentlich vor Ort sein? Ne?
Ja, das könnte man auf jeden Fall nachfragen. Aber was bedeutet die Idee, dass der Raum selbst ein dritter Pädagoge ist? Inwiefern wird die räumliche Gestaltung zum aktiven Teil des Lern- und Lehrprozesses?
Ja, indem der Raum stimuliert, also mit seinem Mobiliar, mit der Ausstattung, mit der Gestaltung, das können eben Möbel sein, die eben schnell sich auf Rollen sind und die schnell bewegbar sind, beweglich sind oder die eben auch überhaupt von der Größe her so sind, dass man sie von einer Ecke in die andere schieben kann. Das heißt, dass man schnell zusammenkommen kann in einer kleinen Gruppe, die große Gruppe aufteilen kann an der Stelle. Oder das ist einfach eine Stimulanz durch Gestaltung, Bilder, Farben, Pflanzen hören wir auch immer wieder als, ne, das zu motivieren, zu unterstützen, zu inspirieren, je nachdem, was inhaltlich für die Studierenden gerade wichtig ist. Und natürlich technologische Unterstützung. Also in dem Sinne, dass es eben eine Lernsituation auch schnell so eingerichtet werden kann, dass ich teilnehmen kann an einem Online-Meeting. Ich kann in eine Kabine gehen, störe da niemanden, kann also schnell eine hybride, synchrone Situation nutzen oder mir auch ein asynchrones Video anschauen. Also indem der Raum, die Technik, die Ausstattung einlädt, also einfach Lernsituationen auch zu verändern.
Das ist ein guter Punkt. Welche Rolle spielt eine bewusst gestaltete Lernumgebung für die Motivation, Beteiligung und Lernqualität?
Ich erlebe es zumindest so, dass es tatsächlich eine große Rolle spielt. Insofern, also immer da, wo es nicht klappt eigentlich. Also wenn ich in Seminarräumen bin, die ganz schwere Tische haben, wo der Tischreihen letztlich dann doch vorgegeben sind, dann ist sowas wie eine schnelle Gruppenarbeit oder in die Projektarbeit dann überzuleiten, ist das einfach mühseliger. Also immer an den Stellen, wo eben die Flexibilität fehlt oder auch eine technische Ausstattung fehlt, dass zum Beispiel ein Screen, also bei einem, wir haben so einen Raum, der sehr, mehrere Räume, die sehr langgezogen sind, da gibt es nur eine Präsentationsfläche, da fehlen einfach rechts und links noch alternative, ergänzende Präsentationsflächen und das sind genau diese Stellen oder diese Situationen, wo ich merke, nee, also hier fehlt eigentlich was und hier kann das Konzept eigentlich nicht vollständig umgesetzt werden.
Sehr interessant. Die Beteiligung der Studierenden ist ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz neuer Räume. Welche Beispiele zeigen, dass gemeinsames Raumdesign Lernkultur nachhaltig verändert?
Ja, das ist ein Punkt, den ich jetzt noch gar nicht so genannt habe. Das für mich ist das wirklich eine besondere Qualität, wenn der Prozess zur Erstellung des Lernraumkonzeptes, wenn der eben tatsächlich partizipativ gestaltet ist. Das heißt, wenn dort die Nutzenden aktiv mit eingebunden werden. Das hört in gewisser Weise, also das hört eigentlich auch nicht auf an der Stelle mit der Umsetzung des, also wenn die Möbel da sind und wenn sozusagen der Raum eingerichtet ist, das geht auch weiter, was ich vorhin schon meinte, dass diese Aspekte der Evaluation, das ist ja auch wieder eine Möglichkeit, die Nutzenden mit einzubeziehen. Weil es ist tatsächlich so, es gibt immer auch stark auseinandergehende Nutzungswünsche und man muss irgendwie doch eine Art Entscheidung treffen oder einen Kompromiss finden. Kompromisse sind nicht immer gut, aber man muss Entscheidungen treffen, sagen so, diese oder jene Bedürfnisse können wir eigentlich jetzt in diesem Setting nicht so richtig gut berücksichtigen. Und wenn man dann einen solchen Prozess gemeinsam gestaltet, dann ist auf jeden Fall die Akzeptanz ein Stück größer. Also das Verstehen auch, warum dass es einfach verschiedene Sichten darauf gibt und viele verschiedene Bedürfnisse gibt und man nicht alles realisieren kann, dass dieses Verstehen und die Akzeptanz dann der Entscheidung, die dann eben gefällt werden muss, die sind auf jeden Fall höher, wenn diese Beteiligung da ist. Also ne, das ist ja ist nicht trivial, so einen Lernraumprozess aufzusetzen. Insofern ist mir das immer wichtig, dass da auch eine Transparenz da ist, was passiert.
Ja, genau. Ich würde das als Co-Design sogar beschreiben. Und welche Kompetenzen werden durch Co-Design-Prozesse gestärkt? Können Sie das Konzept der 4C-Toolbox erklären?
Ah, ja, das sind wirklich die verschiedene Methode oder methodische Ansätze, um diese Partizipation in verschiedenen Prozessschritten umzusetzen. Diese Begleitung dieser Toolbox, da war ich an einigen Punkten auch mit dabei. Und das war, glaube ich, allen Beteiligten sehr wichtig, dass wirklich darauf geachtet wird, jetzt nicht nur einmal zu Beginn die Nutzergruppen mit einzubeziehen, sondern wirklich in den verschiedenen Phasen. Und ich habe jetzt eben ja sozusagen nur von der Bedarfsermittlung erstmal gesprochen, so die Phase 0 nennt man die ja in dem Zusammenhang mit den architektonischen Prozessen und dann später für die Evaluation. Aber man kann natürlich genauso auch für das Prototyping, also die ersten Entwürfe und so weiter, also in dieser Entwurfsphase Nutzende auch mit einbeziehen. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Das klingt sehr gut. Welche Schritte müssen Hochschulen gehen, um digitale und physische Lernräume sinnvoll miteinander zu verzahnen?
Das ist natürlich schon eine Ertüchtigung, eine technische Ertüchtigung. Das hatte ich eben schon gesagt, dass ich eine didaktische Idee vielleicht nicht umsetzen kann oder eine Lehridee nicht umsetzen kann, wenn einfach die Ausstattung nicht da ist oder nicht funktioniert. Das heißt, man müsste da schon einiges an Geld in die Hand nehmen. Und wenn ich mir die Größe zum Beispiel unserer Hochschule anschaue, ist das einfach sehr viel Geld, um das so flächendeckend zu machen. Aber an einigen Stellen ist es vielleicht auch so, dass es auch nicht immer die High-End-Ausstattung sein muss, sondern auch ganz pragmatische Lösungen gibt. Ich finde zum Beispiel, dass die Ausstattung der Seminarräume, die wir im Zuge von Corona eingeführt haben, dass da zumindest Kameras sind, dass da auf jeden Fall, also wenn auch einfache Qualität eines Raummikros da ist, das ist schon mal ein Schritt gewesen an der Stelle. Da gibt es natürlich auch noch sehr viel elaboriertere Lösungen. Also einmal die Technologie, das kostet Geld, aber immer auch eigentlich diese didaktische Weiterentwicklung, ne? Dass diese Verzahnung, also welche Phase des Lehrens ist eigentlich jetzt physisch vor Ort wichtig, wo kann man loslassen und Studierende können sich dann vielleicht doch lieber komfortabel dann virtuell treffen. Also diese didaktische Idee, dass man auch dort unterstützt und Weiterbildungen anbietet, um diese Konzepte zu ermöglichen und zu unterstützen.
Genau, wir haben jetzt über die Vergangenheit, über die Gegenwart gesprochen. Jetzt fehlt nur noch die Zukunftsaussicht. Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren an Hochschulen?
Ja, es ist ganz spannend. Ich war auf einer Tagung in München vor 4 Wochen vielleicht, genau. Das ging auch um Lernraumentwicklung und vor allen Dingen um Campusentwicklung. Und das finde ich eigentlich spannend. Für mich ist es ja so eine persönliche Entwicklung aus dem Lernort Bibliothek in die gesamte Hochschule. Das muss irgendwie, ne, die Bibliothek, Hochschulbibliothek als ein Teil der Hochschule, und Lernräume gibt es ja an vielen verschiedenen Stellen. Und jetzt eigentlich noch einen Schritt weiter zu gehen und zu schauen, so wie kann ich das eigentlich für einen gesamten Campus entwickeln? Also nicht nur, ne, ein Raum, ein Gebäude oder eine Kombination von Gebäuden, sondern wirklich Planungen für den gesamten Campus in den Blick zu nehmen. Das macht die Aufgabe ehrlich gesagt noch ein bisschen herausfordernder, aber das habe ich so mitgenommen als starken Impuls, dass das jetzt im Grunde noch einen Schritt weiter geht. Und ich bin ganz gespannt. Es gibt ja so einen Begriff, über den haben wir auch mal gesprochen, den Sticky Campus. Das ist ja so eigentlich das Ideal, dass das eigentlich die Hochschulen ja gerne möchten, dass der Campus alle Bedürfnisse der Studierenden wirklich zufriedenstellt und sie am Campus bleiben und sie den Campus auch wirklich beleben, dass da wirklich ein Austausch auch erfolgen kann. Also das würde ich mir gerade auch mit dieser Perspektive auf, also wie gesagt, Lernort Hochschulbibliothek, zur Hochschule, zur Lernwelt Hochschule und dann jetzt den Campus in den Blick zu nehmen, da würde ich mir genau so eine Entwicklung eigentlich wünschen, dass das sehr, sehr attraktive Orte für Studierende sind, die technisch, inhaltlich, didaktisch, räumlich einfach vieles, vieles bieten.
Das wäre wirklich wünschenswert. Und zwar, ich habe jetzt aber doch noch eine Frage. Welcher wesentliche Aspekt der zukünftigen Entwicklung neuer Lernräume bleibt aus Ihrer Sicht komplett unbeachtet?
Ja, welcher? Also, es ist unbeachtet, kann ich sagen. Aber immer, ich glaube, dass es so eine Tendenz gibt, also digitale Entwicklungen eigentlich so ein Stück zu überhöhen. Das ist natürlich toll, das ist komfortabel, was technologische Entwicklungen, was die so schaffen und ermöglichen, den menschlichen Faktor. Also der ist nicht völlig außer Acht, aber ich erlebe immer wieder so ein Erstaunen, dass man doch immer wieder auch zu den ganz menschlichen Bedürfnissen zurückkommt. Also das war auch so ein Learning aus dieser Veranstaltung, die ich da besucht habe. Und den menschlichen Faktor, also immer wieder auch hinzuschauen, was brauchen die Menschen, also nicht alles, was technologisch irgendwie möglich ist, tut den Menschen gut oder bringt diese Gesellschaft weiter. Also das, ich glaube, dass es einfach auch sehr stark darum geht, dass wir einander zuhören und verstehen. Und ich glaube, das können wir tatsächlich immer noch am besten, wenn wir beieinander sind, also physisch beieinander sind. Ja, ich würde es mal auf den Punkt beschränken.
Bis zum heutigen Stand kann man auch sagen, was sich wirklich als Hype entpuppt hat und wirklich gar nicht der Entwicklung wert war?
Also zum Beispiel, ein Learning aus der Corona-Pandemie war ja wirklich auch, dass man eigentlich technologisch für alles vorbereitet sein wollte, dass man gesagt hat, so, wir machen eine Veranstaltung und zwar vor Ort, die wird aber gleichzeitig synchron übertragen. Das heißt, man brauchte dann die entsprechende Technologie, also die Geräte, um das dann direkt zu übertragen. Da hat sich, glaube ich, doch auch herausgestellt, dass so eine Aufteilung, also dass die nicht immer gut funktioniert, ne? Dass man sich schon entscheiden muss, ist das jetzt eine virtuelle oder ist das jetzt ein physisches Setting? Natürlich kann man immer, also so zumindest in gleicher Qualität bekommt man das nicht hin. Also das ist, ich glaube auch, das habe ich auch von einer Kollegin aus der HTW in Berlin mitgenommen, die wirklich, wirklich spannende, moderne Lernräume gestaltet hat, Katja Nindemann, die hat ja auch aus solchen Erfahrungen berichtet, dass manches, was dann so an Technik installiert wurde, angeschafft wurde, in der wirklichen Lehr-Lern-Situation doch gar nicht so hundertprozentig zum Einsatz kommt.
Das sind interessante Zukunftsaussichten. Und dann bedanke ich mich für das Gespräch und die Teilnahme für unseren Podcast. Und wir haben viel Aufschlussreiches erfahren. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank.
In der nächsten Folge erwartet euch ein Thema, das viele Studierende betrifft: Prüfungsangst. Die nächste Folge thematisiert Studierendengesundheit und Prüfungsgerechtigkeit und ob KI dabei helfen kann, Stress zu reduzieren, Lernprozesse zu verbessern und mehr Prüfungsgerechtigkeit zu schaffen. Hört gerne rein.
Digitales Dilemma, eine Produktion der HAW Hamburg 2026.